Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute neue Prothese. Muss das sein? Und ich sage ein weiteres Mal herzlich willkommen hier aus der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Lippe. Diese Episode von Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro widmen wir uns nochmal dem Knochenjob Orthopädie. Nachdem wir zuletzt die Volkskrankheit Rückenschmerzen beleuchtet haben, sprechen wir heute über eine weitere wichtige Facette und vor allem eine wichtige Expertise der Fachklinik, denn wir sprechen über die Endoprothetik, also quasi die klassische Prothese. Auch heute ist mein fachlich versierter Gesprächspartner wieder Professor Dr. Cyrus Klostermann. Er verantwortet die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie als Chefarzt seit 2006 und hat, das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt, in dieser Zeit neben seiner verantwortungsvollen Aufgabe auch das Traumazentrum Lippe am Klinikum aufgebaut. Wenn ich an das Thema Prothese denke, dann hatte ich lange, lange Jahre eigentlich nur eins im Kopf und das war die Hüfte meiner Oma. Und das hat sich geändert, als mich vor ein paar Monaten eine Freundin da war, die erzählte, dass sie gerade eine Hüftprothese bekommen hat, also dass sie gerade eine neue Hüfte bekommen hat in meinem Alter. Und das habe ich damals wirklich nicht erwartet. Und genau darüber, nämlich genau über dieses Thema Prothesen, möchte ich gerne heute mit meinem Experten sprechen. Und ich sage herzlich willkommen am Mikrofon, Herr Professor Klostermann. Schön, dass Sie nochmal die Zeit für mich und für die Zuhörer haben.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits.
Herr Professor Klostermann, jetzt habe ich ja in meiner Anmoderation schon im Grunde genommen eine sehr, vielleicht eine elementare Frage aufgeworfen, nämlich sind künstliche Gelenke oder ist ein künstliches Gelenk eigentlich nur was für ältere Menschen?
Na, man muss schon sagen, dass die Historie ja primär auch das ältere Klientel, insbesondere das Patientengut mit Schenkelhälsen beinhaltete. Da gab es schon über beinahe jahrhundertreichende Ideen, wie man die Schenkelhalsfraktur, die ja leider mit einer hohen Sterblichkeit im Folgejahr immer einherging, man therapieren konnte. Und da gab es die verschiedensten Modelle, die man entwickelt hat. Und dann gab es eben die femorale Endoprothese, womit man erst den Schenkelhals des alten, des betagten Patienten therapiert hat, damit der Patient eben die Möglichkeit wieder hat, mobilisiert zu werden und die ganzen Sekundärkomplikationen, die sich durch eine lange Immobilität entwickeln würden, vermieden werden. Und die guten Ergebnisse, die man dann eigentlich hat, haben dann immer und die Fortschritte in der Technologie dazu geführt, dass man sagt, die Standzeiten und das biomechanische Verhalten und auch insgesamt die Performance der Prothesen ist so, dass man sie immer weiter auch ins jüngere Klientel ausdehnen kann. Man kommt an der Tatsache, dass es ein künstliches Gelenk ist und dass jedes künstliche artikulierende Fläche physikalisch gewisse Abriebphänomene hat, irgendwo nicht ganz vorbei. Und natürlich ist damit auch irgendwo die Lebensdauer jeder Prothese irgendwo limitiert, ja, aber da das technische Verständnis, die OP-Techniken, aber auch die Materialkomponenten derartig gut geworden sind, haben wir eben Standzeiten von Prothesen, die eben weit über ein Jahrzehnt oder sogar teilweise Implantate, die 25 Jahre auf dem Markt sind und Standzeiten über 90% haben, sodass man sie eigentlich auch guten Gewissens jüngeren Patienten, wenn die Indikation besteht, einbauen kann. Zumindest im Bereich, sage ich mal, Hüfte. Ja, das Knie ist auch noch, man hat ja fast in jedem Abschnitt des Körpers, wo Gelenke waren, versucht, künstliche Gelenke zu machen. Und da sieht man, manche einfache Gelenkstrukturen, die nur reine Kugelgelenke sind, lassen sich eben gut prothetisch ersetzen. Komplexere Gelenke, ich sag mal Ellbogengelenk, wo sie ein Scharniergelenk haben, ein Zapfengelenk haben, drei Gelenkkomponenten, das ist dann mechanisch schwieriger und hat auch dann technisch anspruchsvollere Ausgangsbedingungen, die dann auch in Anführungszeichen verschleißträchtiger sind.
Ja, das bringt mich aber gerade zu einer Frage, nämlich Sie haben es gerade ja schon angerissen, also wir haben Hüfte als künstliches Gelenk, wir haben Knie. Wo gibt es denn alles grundsätzlich künstliche Gelenke, die zum Einsatz kommen können?
Ja, also die Hauptdomäne ist natürlich das Hüftgelenk, wie die anderen, ist auch am etabliertesten. Dann kam letztendlich das Kniegelenk, danach die Schultergelenke in verschiedensten Variablen, ob jetzt als anatomische, quasi die Natur nachahmende Prothese im Bereich der Schulter oder jetzt großer Hype, die inversen Prothesen, die auch in der älteren Gruppe, wo die Rotatorenmanschette, also die begleitenden Sehnen und Muskelstrukturen beeinträchtigt, eingesetzt werden kann. Aber wir haben im Ellenbogengelenk, wir haben im Radius, wir haben am oberen Sprunggelenk, nicht zu vergessen, auch die ganze Bandscheibenprothetik, wenn man so will, wird ja mit der Bandscheibe ja auch ein Gelenk im Bereich der Wirbelsäulen ersetzt. Also Fingergelenke etc., da haben wir alle technologischen Facetten. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass die Performance vieler Gelenkoperationen nach Anfangseuphorie eher bescheiden war und dann auch diese Techniken teilweise vom Markt verschwinden. Aber okay, als etabliert kann man sagen, Schulter, Hüfte, Kniegelenk, das sind schon Sachen, wo man wirklich auch technologisch und mit Standzeiten und mit der funktionellen Performance so gute Ergebnisse hat, dass man die als etabliert sehen. Obersprunggelenk ist eine Diskussionssache, wird in wenigen Zentren gemacht mit einer nicht unerheblichen Komplikationsrate und Ellbogengelenk, Radius, Handgelenke etc. In kleineren spezialisierten Abteilungen, aber auch mit einer bescheidenen Ergebnisstruktur.
Okay, also was ich ja höre, so, also ganz vorneweg sind ja so die großen gefühlt, so die großen Gelenke, ne? Schulter, Knie, Hüfte hatten Sie gesagt. Was gibt es denn eigentlich für, oder was sind so Krankheitsbilder, die eigentlich dazu führen, so ein Gelenk zu tauschen?
Na, Sie haben eigentlich zwei große Gruppen. Sagen wir mal, letztendlich ist das Krankheitsbild, wo es meist endet, ist eine Arthrose mit unterschiedlicher Genese. Ne? Also es gibt die primäre Arthrose, die Sie anlagebedingt im Lauf des Lebens entwickeln können, sage ich mal so. Manchmal auch ein bisschen forciert durch, was weiß ich, Dysplasie der Hüftpfanne oder dergleichen. Und wir haben natürlich die posttraumatischen Veränderungen. Also wie Sie sagt, die ältere Klientel mit Schenkelhalsfrakturen, die eben eine Fraktur haben, die eigentlich ein gesundes Gelenk haben, aber wo eben der Knochen, der Schenkelhals unmittelbar hinterm Hüftkopf gebrochen ist und wo, sagen wir mal, die Verschraubung, Osteosynthese nicht erfolgversprechend ist, was das Heilungspotenzial angeht und wo wir dann sagen, da machen wir ein künstliches Gelenk. Dieser Trend ist auch letzten Endes im Bereich der Schulter. Wir haben die Schulterarthrosen, aber wir haben jetzt sehr viel auch, wobei ich eigentlich auch ein Freund immer noch der Rekonstruktion sind, aber sehr viel auch Schulterendoprothetik bei Fraktur, wo man sagt, naja, das wird mit der Rekonstruktion schwierig oder bescheidener und auch im Kniebereich bei Arthrosen, aber auch bei posttraumatischen Zuständen. Also prinzipiell ist immer meist ein Gelenkverschleiß, welcher Genese auch immer die Ursache, das was macht. Gibt natürlich auch Situationen, wo sie Sonderfälle haben, wo sie eine Tumorprothese machen, weil im Gelenkbereich assoziiert ein Knochentumor oder weiter ist. Das sind natürlich die Ausnahmesituationen, aber meist haben sie im Endeffekt ein gelenksarthrotisches, gelenksverschleißendes Prozedere, welcher Genese auch immer, was dazu führt, dass sie sagen, der Patient profitiert von einer endoprothetischen Versorgung.
Okay. Und das ist ja durchaus kein kleiner Eingriff, der da gemacht wird. Wie sieht es mit so einem Heilungsprozess aus, nachdem so ein künstliches Gelenk eingebaut wurde, in Anführungsstrichen?
Naja, die Eingriffe sind heutzutage schon durch, sagen wir mal, die Fortschritte in der Implantationstechnologie sehr klein, weichteilschonend, gewebschonend geworden. Die Invasivität ist nicht mehr vergleichbar mit den Sachen vor 20 Jahren. Wir implantieren letztendlich auch in der höchst betagten Altersgruppe Endoprothesen. Die älteste Endoprothese, glaube ich, war eine Dame mit einem Schenkelhals mit 103 Jahren. Also hätte man jetzt auch nicht so lassen können. Aber das hat sich schon geändert. Durch die weichteilschonenden Eingriffe sind die Leute auch relativ schnell mobil, sage ich mal. Es erfolgt letztendlich die Physiotherapie am Folgetag, letzten Endes die Mobilisation und die Liegezeiten sind im allgemeinen Trend folgen auch eher deutlich niedriger geworden. Manchmal ist natürlich gerade bei den Schenkelhalsklientel auch eine Unterbringungskomponente, dass ja natürlich dann die Entlassung ins häusliche Umfeld gerade bei den Hochbetagten nicht möglich ist, aber ansonsten geht das heutzutage sehr schnell und auch überwiegend heutzutage nur noch mit ambulanter Rehabilitation, muss man ehrlicherweise sagen. Also stationäre Reha ist eher die Seltenheit oder im etwas älteren Klientel dann angesiedelt.
Aber finde ich spannend und ist auch interessant zu sehen, wie der Stand der Technik in Anführungsstrichen sich ja auch weiterentwickelt haben musste in den letzten 20 Jahren, dass das so, Sie sagten ja gerade so schön, so gewebsschonend ist, dass im Grunde genommen ab dem nächsten Tag ja auch schon eine Physiotherapie etc. ansetzen kann. Also großartig. Was gibt es so für mich als Patient, wenn ich in so eine Situation komme und ein neues Hüftgelenk bekomme? Was gibt es für mich als Patient zu beachten? Also entweder, wenn ich eins bekommen soll oder wenn ich eins bekommen habe.
Ja gut, also prinzipiell muss man natürlich gucken, die Indikationsstellung bei Endoprothese ist mit einer der schwierigsten Sachen. Sie ist ja leicht bei den Frakturen, weil da haben wir klare Datenlagen, da haben wir auch letztendlich Vorgaben vom gemeinsamen Bundesausschuss hinsichtlich der Versorgungsform, hinsichtlich der Versorgungszeit. Mhm. Ansonsten, wenn das arthrotische Geschehen so ist, dass es deutlich fortschreitet, dass sie in der Lebensqualität eingeschränkt sind, dass sie ihre alltäglichen Verrichtungen nicht mehr bewerkstelligen kriegen, wo sie doch einen erheblichen Schmerzmittelbedarf haben, die Nachtruhe gestört ist etc., dann muss man in Erwägung ziehen, eine endoprothetische Versorgung vorzunehmen. Sie müssen sehen, dass sie in einem ordentlichen Gesundheitszustand sind. Also man sollte jetzt nicht in einem infektiösen Zustand eine geplante Endoprothese machen. Auch gerinnungshemmende, abhängige Medikamente etc. muss mit berücksichtigt werden. Also von der internistischen Seite, gerade beim älteren, vorerkrankten Patienten, muss man schon sehen, dass der gut in die Operation geht, sage ich mal so. Grundsätze so, Physiotherapie im Vorfeld, dass man sich mal geguckt hat, wie ist es mit Gehstützen zu laufen, ist manchmal auch sehr vorteilhaft. Und die Weichteilsituation im OP-Gebiet sollte ordentlich sein. Es sollten jetzt nicht Abschürfungen oder irgendein infizierter Pickel oder dergleichen sein im OP-Gebiet, was das Infektionsrisiko steigern würde. Aber das sind so die Dinge, die man so haben sollte, bevor man da in eine endoprothetische Operation geht.
Aber finde ich total spannend, was Sie gerade sagen, sich vorher, habe ich noch nie drüber nachgedacht, sich vorher auch mal mit entsprechend Krankengymnastik vielleicht und so auseinanderzusetzen und das einfach vorher schon mal, vielleicht zumindest sich mal angeguckt zu haben. Ob ich das jetzt geübt habe, ist ja noch die andere Frage, ne? Aber zumindest da schon mal einen Blick drauf, finde ich super wertvoll. Was gibt's so zu beachten, nachdem ich so ein Gelenk bekommen habe?
Im Prinzip, wenn alles optimal ist, sagen die Patienten eigentlich, ich habe das Gefühl, dass es mein altes wieder ursprüngliche, wie es vor der Schmerzepisode war, sage ich mal so. Das heißt, dem Patienten, der sollte eigentlich sein Leben soweit weiterführen. Man muss natürlich schon bedenken, dass es bestimmte Dinge gibt, die man im Hinterkopf halten will. Erstens, man hat doch eine große Fremdkörperfläche im Körper, sprich, man hat immer ein Risiko, sage ich mal, dass wenn ein infektiöses Geschehen, also gerade jetzt den Spätinfekt, der dann irgendwann mal vor Jahren war die Operation und dann hat man einen Harnwegsinfekt oder eine Lungenentzündung und so weiter und hat die eigentlich mal zweimal schon überstanden und auf einmal fängt das Hüftgelenk an weh zu tun und auf einmal sind da Bakterien über die Blutkreislaufbahn gelandet. Das heißt die Tendenz, wenn ich ein infektiöses Geschehen habe, großzügiger Einsatz von Antibiotika, damit die nicht an diesen Fremdkörper kommt, den man im Körper dann mitschleppt. Und natürlich, ich sag mal so, die Technologie hat auch Fortschritte gemacht, aber wir sehen vermehrt im Krankenhausalltag bedingt durch die Implantation auch periprothetische Frakturen. Also sprich, der gute Skifahrer kann weiter Skifahren, sage ich mal so, aber wie gesagt, also man sollte das Verletzungsrisiko schon irgendwo versuchen, nicht in den extremen Umfang zu steigern, sage ich mal so, weil natürlich da ein Fremdkörper ist, der vom biomechanischen Verhalten eben dazu führen kann, dass um die Prothese herum ein vermehrtes Verletzungsgeschehen auftreten kann. Also das sind so Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich sage mal so, es ist ein Abriebgelenk. Ja? Jede Bewegung macht Abrieb. Und wir wissen, der Abrieb, der wird dann vom Körper phagozytiert. Also es gibt dann Fresszellen, die dann aber letztendlich auf den Knocheneinbau sekundär negativ sind, sodass ich dann Prothese im Lauf lockern kann. Also das sind so die Sachen, die man mit berücksichtigen muss. Bedeutet nicht, dass man da sich nicht mehr bewegen kann, aber man muss natürlich diese Sache im Hinterkopf haben.
Ja, spannend. Und eine Frage so im Anschluss daran geht mir gerade durch den Kopf. Sie haben gerade so schön gesagt, das ist ein großer Fremdkörper. Gibt es bei so Prothesen auch so, ich habe gerade sowas wie Abstoßung vom Körper im Kopf. Gibt es sowas heute noch oder ist die Technik da schon so weit?
Naja, wir haben eine Problematik der Allergie. Das ist schon ein Thema. Wir haben Leute, die auf metallische Nickel oder entsprechende Metallzusätze allergisch reagieren und da gibt es dann auch chronische entzündliche Reaktionen. Das heißt, das ist schon ein Thema. Das sollte man auch, wenn man sowas hat, man sieht ja, wie man Schmuck oder so weiter, Uhren oder Uhrenbänder oder so verträgt, sagen, glücklicherweise sind ja viele Prothesen heutzutage Titan oder lassen sich titanisieren, sodass man das eigentlich ganz gut adressieren kann. Es gibt einzelne Fälle, Beschreibung der Zementallergie, also es gibt da auch die verschiedenen Facetten, bloß im Allgemeinen wird das Implantat gut vertragen vom Körper.
Okay, sehr gut. Also von daher sehen wir, natürlich ist es gut, wenn wir gut uns um uns selber kümmern und da auch ein Auge drauf haben. Und das bringt mich auch zur letzten Frage, Herr Professor Klostermann. Was kann ich denn eigentlich als Vorsorge tun, um meine Gelenke möglichst zu schonen und die, ja, gut, meine eigenen Gelenke gut ins Alter zu bringen?
Ja, also Vorsorge fängt natürlich schon früh an. Ich sag mal so, das Screening, was wir haben mit Hüftdysplasien im Rahmen der Säuglingsuntersuchung, da sind schon von erheblicher Bedeutung, hat dazu geführt, dass die Hüftdysplasien insgesamt weniger wurden. Im normalen Lebensalltag muss man natürlich sagen, es ist ein belastetes Gelenk, je geringer die mechanische Last ist, desto wahrscheinlich gesünder fürs Gelenk, muss man sagen, zumindest beim Kniegelenk kann man das sagen, also dass so die Gewichtskorrelation zum Arthrosegeschehen in gewissem Umfang vorhanden ist, sage ich mal so. Verletzungen im Bereich der Gelenke vermeiden, also der typische Fußballer, der sein Kreuzband irgendwann mal hat, danach geht der Meniskus kaputt, danach ist die Innenseite Arthrose, danach ist das Gesamtgelenk. Wenn man diese Kaskade irgendwo versucht aufzuhalten, und ich sag mal so, das Gelenk wird überwiegend durch Bewegung ernährt. Also bedeutet jetzt nicht, dass ich das ewig schonen muss, aber sagen wir mal, eine gewisse Bewegung und eine Verteilung der Synovialflüssigkeit, also der Gelenkflüssigkeit, die dann die entsprechenden Nährstoffe und Sauerstoffträger und so weiter ranbringt, ist eigentlich auch fürs Gelenk gesund. Also das sind so die Sachen, die man da im Auge behalten kann.
Sehr gut. Ja, ich glaube, da kann jeder Einzelne für sich einfach durch, und wir haben das beim letzten Mal ja auch gehabt, was das Thema Rücken anbetrifft, so ein bisschen auch die, ja, ich sag mal, die Bewegung einfach zu fördern, um da einfach was Gutes für die Gelenke zu tun. Danke für den Einblick in das Thema Prothesen und künstliche Gelenke. Ich finde ein ganz, also ich persönlich finde es super spannend, weil, ja, wie gesagt, gerade mit der Geschichte, ich kenne es nur von meiner Oma, und dann zu sehen, dass das auch ein Thema durchaus bei jüngeren Patienten sein kann, fand ich einfach sehr, sehr spannend. Einen Gedanken zum Abschluss habe ich noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Sollten Sie sich für einen Job in unserer Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie interessieren, sei es als Fachärztin oder Facharzt oder als examinierte Pflegekraft, oder Sie streben vielleicht sogar eine Ausbildung in Voll- oder Teilzeit an, dann bewerben Sie sich gerne. Alle Infos dazu unter www.klinikum-lippe.de. Herr Professor Klostermann, danke für den Einblick und danke, dass ich zu Gast sein durfte hier bei Ihnen in der Klinik.
Gerne.
Und dann verabschiede ich mich auch von Ihnen und von unseren Zuhörern und sage zu unseren Zuhörern, seien Sie gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.